NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
Aktuell gibt es in Deutschland 130 Werften. Dort arbeiten knapp 17.000 Menschen. Doch sind diese Arbeitsplätze sicher? Die Meldungen von Insolvenzen, sie sind in den vergangenen Jahren mehr geworden.
Zuletzt das Ende der ältesten Hamburger Werft, der Sitas-Werft, und aktuell die gerade mühsam geretteten MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern.
Ab morgen trifft sich die Schiffbaubranche zur Weltleitmesse Schiffbau, Maschinen, Meerestechnik in Hamburg. Thema auch dort, wie sieht die Zukunft des Schiffbaus in Deutschland aus?
Wir haben nachgefragt bei Werftchefs, verantwortlichen Politikern und Branchenvertretern.
Das alles in diesem Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3538. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Und ich, Dietrich Lehmann. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Die Werften, sie waren und sind das Herzstück der maritimen Wirtschaft. Und nicht nur in Deutschland, sondern überall an den Küsten.
Einst galt Deutschland mal als eine der wichtigsten, wenn nicht gar als die wichtigste Schiffbaunation in Europa und für weite Teile der Welt. Davon ist heute zwar keine Rede mehr, aber der Schiffbau ist noch immer ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Exportnation Deutschland.
In einem Punkt aber unterscheiden sich die deutschen Werften von zahlreichen Wettbewerbern in Europa und in Asien. Hierzulande sind die Schiffbauunternehmen fast ausnahmslos privatwirtschaftlich organisiert. Der Staat spielt kaum eine Rolle und erschüttet deshalb auch kaum staatliche Subventionen aus, um die Unternehmen zu stärken.
Nach der letzten Schiffbauumfrage der Gewerkschaft IG Metall aus dem vergangenen Jahr sind in den Werften in Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern rund 17.000 Menschen beschäftigt. Viele Unternehmen greifen aber auf Zeit- und Leiharbeiter, auf Subunternehmen zurück, sodass die tatsächliche Zahl höher liegen dürfte. Der Trend bei der Zahl der Werftarbeiter zeigt aber nach unten. Selbst große Werftenstandorte wie Blohm und Voss in Hamburg beschäftigen heute nur noch wenige hundert Mitarbeiter. Die riesigen Gelände vieler Werften, die teilweise mehr als ein Jahrhundert Geschichte aufzuweisen haben, wirken vielerorts verwaist und überdimensioniert.
Inzwischen werden die deutschen Werften von drei großen Werftengruppen dominiert. Zwei davon sind nach wie vor maßgeblich in Familienbesitz. Die Meyer-Werft aus Papenburg, die auch einen Standort in Rostock hat, die Neptun-Werft. Meyer ist einer der ganz großen Player weltweit für Kreuzfahrtschiffe. Wenn die nach dem Stapellauf rückwärts die Ems hinabgezogen werden, kommen schon mal Zehntausende Schaulustige. Aufgrund von Corona sind aber weniger Neubauaufträge für Kreuzfahrtschiffe eingegangen. Meyer sieht sich deshalb auch nach anderen Aufträgen um.
ThyssenKrupp Marine Systems hat Standorte in Hamburg, Kiel und Emden. Das Unternehmen ist stark im Marineschiffbau, nicht nur für die deutsche Marine, sondern auch für zahlreiche andere Staaten. Die U-Boote von TKMS gehören zu den besten weltweit, die keinen Atomantrieb haben. Nach der Pleite der MV-Werften Anfang dieses Jahres wächst TKMS, hat den Standort Wismar gekauft und will dort künftig U-Boote bauen. Wir schauen in dieser Sendung auch nach Mecklenburg-Vorpommern.
Die Lürsen-Gruppe ist ähnlich weit verzweigt an der Küste wie TKMS und Meyer. Das Familienunternehmen ist eigentlich in Bremen zu Hause, hat aber auch Standorte an der gesamten Nordseeküste und an der Ostsee. Mehr dazu später im Hamburger Hafenkonzert.
Ebenfalls sehr aktiv im Marineschiffbau ist German Naval Yards in Kiel. Zu der Gruppe gehört auch die Lindenau-Werft an der Kieler Förde. German Naval gehört der Werftenholding Pre-Invest, die sich wiederum im Besitz der französischen Unternehmerfamilie Saffa befindet.
Völlig neu aufgestellt hat sich die Flensburger Schiffbaugesellschaft, die auch die Nobiskrug-Werft in Rendsburg an Bord genommen hat. Auch dazu später ausführlicher mehr.
Zwei weitere Familienunternehmen behaupten sich seit Jahrzehnten auf dem deutschen Werftenmarkt. Das ist zum einen Fasma aus dem niedersächsischen Berne. Ein Unternehmen, das sehr aktiv ist im Spezialschiffbau von Rettungsbooten über Seenotrettungskreuzer bis hin zu besonders robusten Expeditionsjachten. Ähnlich die Werft Abeking und Rasmussen, die ihren Firmensitz in Lemwerder hat. Megajachten, Spezial- und Marineschiffe, das ist das Kerngeschäft von Abeking und Rasmussen.
Daneben gibt es auch nach wie vor zahlreiche kleinere Werften, die sich auf Fähren, Arbeitsschiffe und die Reparatur spezialisiert haben. Wie etwa die Buschmann-Werft auf Steinwerder in Hamburg oder die Hitzler-Werft in Lauenburg.
Es ist ein schmuckloses Bürogebäude in Bremen-Vegesack. Hier direkt an der Weser hat eine der wichtigsten und größten deutschen Werftengruppen ihren Sitz, die Firma Lürsen. Ich treffe den Eigentümer der Familienfirma, Friedrich Lürsen, und will von ihm wissen, wie die deutschen Werften im internationalen Ranking aufgestellt sind.
Ja, wir haben natürlich den Kostennachteil in Deutschland durch die hohen Löhne und die kurzen, in meinen Augen viel zu kurze Wochenarbeitszeit. Und das können wir nur ausgleichen durch Performance und Qualität. Und somit hat sich eigentlich der Schiffbau in Deutschland reduziert auf wenige Nischen. Wir sprechen hier insbesondere über den Kreuzfahrtschiffbau, dann den Marineschiffbau und den Yachtschiffbau und vielleicht könnte man auch noch sagen den Forschungsschiffbau. Und der ist natürlich nicht so groß, diese Felder. Und somit ist unsere Branche in Deutschland doch sehr geschrumpft. Wir sind heute noch ungefähr 20.000 Mitarbeiter. Man darf aber nicht vergessen, auf einen Arbeitsplatz in einer Werft kommen ungefähr 4 bis 5 Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie, weil wir ja ein Montagebetrieb sind. Sonst ist der Schiffbau verloren gegangen nach Asien. Erst war es Japan, dann war es Korea und jetzt ist es China. Da ist ungefähr 75 und mehr Prozent des Weltschiffbaus.
Nun brauchen wir Industriearbeitsplätze. Wir haben die Hardware sozusagen hier. Ist das möglicherweise auch ein Konzept für viele in Schwierigkeiten geratene Werften heute, dass man rechtzeitig, bevor es eng wird, mal schaut, was man statt Schiffe zu bauen anderes tut? Stichwort Windenergie zum Beispiel.
Ja, es hat ja schon immer wieder Phasen gegeben, wo man darüber nachgedacht hat. Und es wurde ja auch schon teilweise mal gefördert, wenn man andere Produkte versucht zu bauen. Mein Vater hat auch schon mal Fertigschulen gebaut oder Seriensegeljachten. Es ist nie erfolgreich gewesen. Und ich kenne auch nur, ich muss wirklich nachdenken, vielleicht die Fasma-Werft. Die hat diversifiziert in andere Bereiche, da ist es gelungen. Aber sonst, es ist einfach schwierig, mit einer Werft etwas anderes zu machen als Schiffe. Die Windenergie, wenn sie jetzt offshore-mäßig nochmal, wenn da nochmal stärker investiert wird, dann reden wir natürlich über diese Converter-Plattformen und Errichterschiffe. Das sind sehr spezielle Dinge. Die haben auch Werften schon mal gemacht beim letzten Boom, haben aber alle sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Das wäre vielleicht etwas, was man überlegen könnte, ob da eine Möglichkeit ist, da etwas zu diversifizieren.
Wie sehen Sie angesichts dieser Bedenken, was andere Produktionsbereiche angeht, wie sehen Sie überhaupt den Werftenstandort Deutschland in der Zukunft? Wird sich das weiter konzentrieren auf einzelne wenige Werftengruppen oder haben die kleinen Werften durchaus eine Zukunft?
Es ist ja schon sehr konzentriert. Es gibt ja nur wenige größere Werften. Und wenn Sie von kleineren reden, reden Sie dann so von 60 Mann und 100 Mann, nehme ich an. Die werden sicherlich immer ihr Feld finden im Reparaturschiffbau oder im Bau von kleinen Polizeibooten oder Zollbooten oder Ausflugsschiffen. So ein bisschen gibt es ja immer. Aber ich glaube, es wird schwierig, dass diese Branche größer wird mit dem hohen Standard, den wir in Deutschland haben an Kosten.
Friedrich Lürsen im Gespräch mit NDR 90,3. Später mehr.
Kaum eine Branche in Deutschland ist in den letzten Jahren so kräftig durchgeschüttelt worden wie die Werftbranche. Den Wandel weg vom Serienbau von Handelsschiffen haben viele Firmen nicht gut überstanden. Immer wieder schlittern Werften in die Insolvenz. Eine Kanzlei, die mit solchen Fällen viel Erfahrung hat, ist die Hamburger Kanzlei Brinkmann und Partner. Und einer der Partner ist Christoph Morgen. Herr Morgen, können Sie alle Werftinsolvenzen, die Sie bearbeitet haben, eigentlich noch überblicken?
Ja, bei mir persönlich waren es eigentlich nur 2. Als Kanzlei waren es deutlich mehr, an denen ich auch mitgearbeitet habe, aber die kriegen wir schon noch an 2 Händen abgezählt.
Aber es ist ja ein großer Batzen an Werften. Letztendlich sind das namhafte Unternehmen, die Lloyd Werft, FSG in Flensburg, Sitas. Das ist ja schon etwas, wo man Respekt haben muss man, wo man rangeht und sich erstmal mit der Geschichte auch auseinandersetzen muss? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht man als Insolvenzverwalter vor, wenn man den Anruf bekommt?
Eigentlich ist eine Werft dann auch nicht viel anders vom Vorgehen als andere Unternehmen. Man beschäftigt sich mit den Grundlagen wirtschaftlich und der Fragestellung, wie kann man den Betrieb fortführen. Emotional ist eine Werft was ganz Besonderes. Und das, Sie hatten das gerade gesagt, Basitas, älteste Werft der Welt. Das ist jetzt, als wir sie mal hier unter unseren Fittichen in der Kanzlei hatten, auch schon über 10 Jahre her. Aber natürlich hat man da einen gewissen Respekt. Und was bei allen Werften, denke ich, auch extrem eine Rolle spielt, ist, dass Schiffbauer ganz besonders stolz sind auf das, was sie schaffen. Zu Recht muss man sagen, ist jedes Mal wieder beeindruckend, was dort gebaut wird. Und dort in der Kommunikation auch die nicht nur rein Zahlen getrieben zu gucken, wie führt man Betrieb fort, sondern auch die Emotionen zu berücksichtigen, ist, glaube ich, schon noch eine besondere Herausforderung bei Werften.
Der letzte große Fall, der noch nicht abgeschlossen ist, sind die MV-Werften in Mecklenburg. Kann man da sagen, das war die Ursache letztendlich, was zu diesem Zusammenbruch geführt hat?
Ja, das kann man, glaube ich, ganz einfach sagen, das war Corona. Die haben eine ganz unglaubliche Aufbaugeschichte geschafft aus einer Werft, die ja auch im Umbruch war, ein Unternehmen zu formen, was an mehreren Standorten mit tausenden Mitarbeitern Kreuzfahrtschiffe bauen kann, hochkomplexe Produkte, haben das erste Schiff Crystal Endeavour, ein Expeditionskreuzfahrtschiff, erfolgreich abgeliefert, hatten mit der Global One und der Global Two zwei der, wenn sie fertiggestellt worden wären, vielleicht kommt das ja noch, jedenfalls für eins der Schiffe, aber größten Kreuzfahrtschiffe der Welt im Bau, hatten Planungen, dort mehrere zu bauen, eine Universal-Class-Schiffe in der Größe so dazwischen waren in Planung. Und ich glaube, das war eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, bis eben Corona dazu führte, dass Kreuzfahrten abrupt zu einem Ende kamen. Und der Eigentümer der Werft, Genting aus Hongkong, ein Konzern, der im Bereich Tourismus, Glücksspiel, Freizeitparks unterwegs war, selbst in Schlagseite kam und so letztlich dann auch nicht mehr in der Lage war, die Werften weiter zu unterstützen und die Schiffe abzunehmen.
Wie geht man da vor? Gerade wenn man jetzt mal diesen Fall MV-Werften anschaut, ein Käufer für eine Werft, die stehen ja nicht Schlange wahrscheinlich.
Nee, bei MV-Werften war relativ schnell oder eigentlich an Tag 1 klar, dass wir nicht losgehen und einen Käufer für die Werftengruppe suchen. Das sind ja letztendlich 4 Werften, die Lloyd-Werft in Bremerhaven, die Werft in Wismar, die in Rostock, in Stralsund, die dazu gehörten. Zur Gruppe gehörte noch ein Fertigmodulwerk, wo die Kabinen gebaut wurden, ein Hotel in Wismar, ein Ingenieurbüro in Rostock. Und da war relativ klar, wenn wir einen Käufer für alles suchen, werden wir scheitern, weil den hätte es, glaube ich, weltweit nicht gegeben. Deshalb hatten wir von Tag 1 an im Prinzip gesagt, wir müssen für jeden Standort selbst individuell eine optimale Lösung finden und hatten dann in verschiedenen Verkaufsprozessen für die einzelnen Werftstandorte Käufer gesucht.
Wenn man sich mal anschaut, es gibt ja letztendlich nur noch 3 bis 4 große Werftengruppen in Deutschland. Ist das ein Konzentrationsprozess, der sich Ihrer Meinung nach gerade auch durch diese Insolvenzen und Unternehmen werden daraus gerettet, vielleicht noch weiter fortsetzen wird?
Das ist schwierig zu beurteilen. Ich glaube, die Werftenindustrie, gerade auch im Marineschiffbau, ist sogar noch sehr fragmentiert. Wenn man sich das anguckt, gibt es da doch noch ja auch im Stahlbau kleinere. Tendenziell ist es da wahrscheinlich aus einer deutschen Perspektive wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn sich das noch weiter konzentriert. Und man muss, glaube ich, dann im deutschen Schiffbau auch noch einmal gucken, wo braucht man Reparaturwerften und welche Neubauwerften benötigt man. Reparatur wird an der ganzen Küste gebraucht, auch in unterschiedlichen Größen. Und für Neubauten wird sich das Geschäft ja wahrscheinlich weiterhin auf Marineschiffbau und Spezialschiffbau und Yachten konzentrieren. Und dort bin ich gespannt, ob es noch weiteren Konzentrationsprozess gibt. Wahrscheinlich gibt es aber eben auch mittelständische Werften, die so spezialisiert sind, so gute Produkte machen, dass sie auch für sich alleine klarkommen werden.
Würden Sie heute, wenn eine Werft pleite geht und Sie sagen, die Anlagen sind solide und das hat irgendwie auch einen Standort, wo man weitermachen kann, würden Sie dann sagen, so, ich investiere da als Privatmann Geld und versuche mein Glück? Ist das eine Branche mit Zukunft?
Die Frage stellt sich für mich nicht, weil Fälle, die wir bearbeiten, in die können wir nicht investieren. Von daher habe ich mich mit der Frage noch nie beschäftigt. Aber man sieht es ja an erfolgreichen Werften, dass damit Geld verdient werden kann.
Sagt der Insolvenzverwalter Christoph Morgen im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Eine Werft, die aus der Insolvenz heraus gerade mit neuem Schwung unterwegs ist, ist die Flensburger Schiffbaugesellschaft, kurz FSG. Seit rund einem Jahr gehört dazu auch die Nobiskrug-Werft in Rendsburg. Beide sind im Besitz der Tenner Unternehmensgruppe des Investors Lars Windhorst. Und Chef der beiden Werften ist Philipp Maracke,
ein Hamburger Anfang 40. Mit ihm bin ich in Flensburg verabredet. Herr Maracke, die FSG blickt auf 150 wechselvolle Jahre zurück. Wie laufen die Geschäfte denn aktuell?
Wir haben mit dem Neustart in 2020 die Ausrichtung verändert und stehen jetzt aktuell auf 3 Standbeinen. Insbesondere gucken wir in Richtung des Marineschiffbaumarktes, Marinehilfsschiffe. Das hat die FSG auch in der Vergangenheit immer gemacht, über die Jahrzehnte hinweg wirklich immer Marineschiffe gebaut. Da wollen wir verstärkt hinein, sowohl bei der deutschen Marine als auch für den Export. Dann bleiben wir bei dem Standbein, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, RoRo und RoPax-Schiffe, aber eben weniger Projekte, die für uns zugänglich sind. Es handelt sich hier nicht mehr um Serien, sondern in der Regel um einzelne Aufträge, also Einschiff-Aufträge. Und das dritte Standbein sind Spezialschiffe. Wir gucken beispielsweise in die Ausschreibung der Polarstern. Also wenn sowas kommt, gerne natürlich auch öffentlicher Auftrag, dann ist das etwas, was wir uns genau ansehen wollen und wo wir auch die Fähigkeit für haben, um hier ein vernünftiges Angebot zu legen.
Wenn wir nochmal zurückschauen, die haben es angedeutet, seit dem Neustart 2020 haben Sie gesagt, derzeit sah es ja nicht unbedingt besonders rosig aus. Die FSG hatte eigentlich ja relativ gut zu tun. Warum ist die Werft damals Ende der 2019 in die Krise gerutscht?
Ich kann das ja nur retrospektiv begutachten. Also bin hierher gekommen, hatte natürlich Zugang zu der Geschichte und den Zahlen. Und wenn ich das vereinfacht oder auf eine einfache Formel bringen will, dann sind das eigentlich 2 Effekte gewesen. Das eine ist, es waren zu viele Aufträge in den Büchern, die mit den vorhandenen Ressourcen nicht abgearbeitet werden konnten. Und das zweite ist, die Verkaufspreise waren auch nicht unbedingt marktgerecht. Da war ein Gap zwischen dem, was die Schiffe hätten kosten müssen und dem, was sie gekostet haben.
Dann hatten Sie ja, wenn ich es mal so sagen kann, das Glück, dass Sie einen Investor haben, der sagt, ich stehe das jetzt durch. Lars Windhorst, der eigentlich mit Werften wenig zu tun hatte im Vorfeld, oder? Also ist ja kein klassischer Werftinvestor. Warum braucht man so jemanden?
Ja, also ich brauche so jemanden, weil die Werft einen Gesellschafter braucht. Und genau, ist eigentlich so, wie Sie sagen. Also er steht das hier durch. Er ist derjenige, der, man muss ja auch ein mutiger Investor sein, um in eine Werft zu investieren. Ich glaube, das kann man auch klar so festhalten. Das passt vielleicht vom Profil her auch ganz gut zu ihm. Und ich fokussiere mich da auf die Werft und nicht auf die Sphäre des Gesellschafters. Und wir sind zufrieden, so wie es ist, weil wir haben jemanden, der den Weg mit uns gehen will, dem man unsere Vorstellungen darstellen kann, wo wir eine gute Kooperation haben und das auch durchgesetzt bekommen, was wir für die richtige Entwicklung der FSG Nobis Krug Gruppe halten. Und von daher kann ich mich nicht beschweren.
Stichwort Nobis Krug. Es ist mittlerweile ja eine Werft, die aus 2 Standorten besteht. Nobis Krug als der Standort für Luxus, für Megajachten. Warum dieser Standort? Warum diese 2 Standorte?
Genau, wir haben die Nobis Krug Werft im August des vergangenen Jahres gekauft. Und die Idee dabei war, eigentlich zwei, wenn ich es wieder vereinfacht halten möchte, zwei Stränge, mit denen wir das argumentieren. Der eine ist Marktzugang zu den Yachten. Nobis Krug hat eine starke Marke im Yachtmarkt in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut. Insbesondere die Qualität und auch die Exponiertheit der Schiffe sticht da hervor. Also die Schiffe, die Nobis Krug geliefert hat, haben auf dem Markt wirklich sehr großes Aufsehen und Anerkennung generiert. Und das zweite ist, die beiden Standorte ergänzen sich sehr gut hinsichtlich der Anlagenfähigkeiten und Kapazitäten. Wir haben hier eine, bis vor kurzem, weil wir gerade ein neues Dock dazu gekauft haben, aber bis vor kurzem eine Restriktion mit Schiffen ins Wasser zu kommen. Wir haben hier nur einen Helgen und keine Docks und Nobis Krug hat 2 sehr gut instand gehaltene und von den Fähigkeiten her ausgelegte Trockendocks. Und das ergänzt sich sehr gut. Hier wird in Flensburg der Stahlschiffbau gemacht, inklusive heißer Ausrüstung. Und danach gehen die Schiffe, werden sie verschleppt. Auch der Weg ist sehr überschaubar, ein Schiff von hier nach Rendsburg zu bringen, in die Docks oder an die Pier und werden dort fertig gemacht. Und das ergänzt sich ziemlich gut. Was können die beiden Standorte und wie waren sie auch schon vor unserer Übernahme fokussiert? Und das ist eine komplementäre Fokussierung der beiden Standorte. Das passt gut zu allen Schiffstypen.
Vielen Dank bis hierhin an Philipp Maracke, den Chef der Werftengruppe FSG und Nobis Krug.
150 Jahre. Dieses Jubiläum hat die Flensburger Schiffbaugesellschaft gerade erst groß gefeiert. Die Werft ganz im Norden der Republik hat sich in einem Spezialgebiet einen Namen gemacht, nämlich beim Bau von Ro-Ro-Fähren. Aktuell liegt ein Schiff an der Ausrüstungspier. Für ein weiteres haben in den Hallen an der Förder die Arbeiten begonnen. Dietrich Lehmann hat sich dort einmal umgeschaut.
Blaue Lichtblitze zucken durch die riesige Halle am Ufer der Flensburger Förde. Meterlange Greifer bewegen wie von Geisterhand gesteuert 10, 12 Meter lange Stahlplatten durch die Luft.
Wir stehen bei uns in der Vorfertigung hier,
sagt Michael Bollmann. Er ist 36 Jahre alt und Fertigungsleiter bei der FSG.
Ja, wir haben hier die sogenannte Fließfertigung. Wir sind hier in der Paneellinie und hier fangen wir mit der vorgelagerten Brennerei im Zuschnitt an, fertigen dann die Plattenfelder und gehen dann weiter hin zum Spantenaufsetzportal, sodass wir aus den Plattenfeldern Paneele machen und so baut sich das weiter auf bis zur Teilsektion hier vorne.
Ein riesiges Puzzle, aus dem einmal eine neue Ro-Ro-Fähre werden soll. Die wird nicht etwa vom Kiel an bis zum obersten Deck von unten nach oben gebaut, sondern in handhabbaren Rumpfsektionen, die dann nach und nach zusammengefügt werden, sagt Michael Bollmann.
Ja, wir sind hier aufgrund der Krankkapazitäten in der Lage, Module bis ca. 200 Tonnen Gewicht vorausgerüstet und beschichtet bauen zu können.
200 Tonnen muss man mal übersetzen. Also ein Auto wiegt, wenn es hochkommt, 1,5 Tonnen. Das heißt, es sind schon ein paar Autos zusammen.
Das stimmt. Das sind andere Dimensionen.
Was ist das für ein Geräusch?
Ja, wir haben jetzt Mittagspause. Das hört man auch zur Frühstückspause und zum Feierabend. Morgens um 6 noch nicht, weil sonst ist ganz Flensburg wach.
In einer weiteren Halle liegen schon einige Sektionen. Weiter hinten, auf einer schiefenden Ebene, dem sogenannten Helgen, werden diese später zusammengeschweißt. Die FSG ist Tempo gewohnt beim Bau von Schiffen.
Also wenn wir jetzt mal an dem aktuellen Schiff an der Pier von ausgehen, 7-8-2, haben wir ungefähr einen Durchlauf vom Brennschnitt bis hin zur Ablieferung ca. 180 bis 200 Tage.
Das ist schnell, oder?
Das ist durchaus schnell.
Wobei in der Hochzeit, wo schon mal 3 oder 4 Schiffe pro Jahr gebaut wurden, da musste es noch schneller gehen. Freitag Stapellauf, montags die nächste Kiellegung auf dem Helgen und so weiter. Der Neubau 782, der draußen an der Ausrüstungspier liegt, hat schon einen Namen, Tenor Ocean. Ein Schiff, das Investor Lars Windhorst in Auftrag gegeben hat, um seiner Werft FSG den Neustart zu ermöglichen. Über eine Gangway läuft Michael Bollmann in einen riesigen, kathedralenartigen Raum. Es riecht nach Farbe.
Wir haben 210 Meter Länge, 26 Meter Breite und es können ca. 4000 Lane-Meter auf dem Schiff mitgenommen werden an Trailern. Das entspricht ungefähr einer Anzahl von 275, 76 Trailern, die man hier auf dem Schiff mitnehmen kann.
Insgesamt hat die Tenor Ocean 4 Ladedecks. Oben, auf dem obersten, unter freiem Himmel, wirken die Spuren für die Trailer, also die rollenden Gestelle mit Containern, wie eine riesige Sprintbahn. Wobei, wenn das Schiff im Einsatz ist, dann sollte man hier besser nicht zu Fuß unterwegs sein.
Das wäre auch ungünstig, wenn man das im Hafenbetrieb machen würde. Also es ist sehr gefährlich, wenn die Schiffe be- und entladen werden.
Wie geht es dazu? Also ich meine, das wird wirklich mit Zugmaschinen, werden die Trailer hin und her rangiert, oder?
Genau, das sind so sogenannte Terminal Trucks, mit denen die halt die Trailer hier an Bord raufbringen und wieder runterfahren.
Über dem obersten Deck thront das Deckshaus mit der Brücke. Die einzige Sektion, die nicht in der Halle auf dem Helgen montiert worden ist. Zum einen, weil die Halle nicht hoch genug ist. Zum anderen, weil die werfteigenen Kräne mit dem kompletten Deckshaus überfordert wären.
Wir reden hier von ca. 640 Tonnen Gewicht in dem Zustand, wie wir es hier sehen. Und für derartige Vorgänge müssen wir einen Schwimmkran ordern und zusammen mit dem Schwimmkran nach dem Stapellauf dann das Deckshaus von der Pier heben und an Bord aufsetzen.
Die Tenor Ocean ist bereits zu rund 90% fertig. Selbst die Kabinen und die Brückeneinrichtung gibt es schon. Endspurt für die Ablieferung. Für Fertigungsleiter Michael Bollmann immer ein bewegender Moment.
Weil man hat ja einen gewissen Zeitraum verbracht, viel Aufwand betrieben, um dieses Projekt auch realisieren zu können. Und jedes Mal, wenn wir an der Pier stehen und das Schiff die Werft verlässt, ist es jedes Mal, wie soll ich sagen, ein lachendes und ein weinendes Auge, dass man sieht, was man geschafft hat, aber auch, was man dort reingesteckt hat.
Neuen Wind für Werften, den verspüren einige derzeit an der Küste. Und das strahlt auch Philipp Maracke aus, der Chef der Flensburger FSG, zu der auch die Nobiskrug-Werft in Rendsburg gehört. Und Nobiskrug hat sich auf Megajachten spezialisiert. Herr Maracke, eigentlich könnte man ja denken, jetzt wo viele der treuen Kunden aus Russland, Oligarchen zum Beispiel, nicht mehr zum Zuge kommen, da laufen die Geschäfte eher schlecht. Ist das auch Ihre Sicht?
Unsere Sicht nicht, da kann ich natürlich nur aus der Sicht Nobiskrug-Vertrieb sprechen, ist, dass wir waren nicht so wahnsinnig von dem russischen Markt und von den russischen Kunden betroffen. Das liegt daran, dass die Russen insbesondere bei den ganz großen Schiffen unterwegs waren. Und wir stehen eher für das Segment so 80 Meter. Und das Zweite ist, dass in der Tat der Markt hat sich verändert. Für mich auch sehr erstaunlich. Also im gleichen Atemzug, wie der russische Markt weggebrochen ist, hat der insbesondere US-amerikanische Markt zugelegt. Und dort ist unheimlich viel Bewegung. Ich glaube, das setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Faktoren. Einer ist, die Amerikaner sind natürlich auch sehr gute Handelsleute und versuchen jetzt hier irgendwie in dieser Gemengelage Deals zu machen. Aber es ist schon zu beobachten, dass in Amerika sehr viel Geld unterwegs ist, was offensichtlich auch gerne in dieses Luxusprodukt Yacht fließen möchte.
Wenn wir nochmal zurückkommen, gedanklich hier nach Flensburg, wo wir gerade sind. Draußen vor der Halle liegt ein Schiff, was in der Endausrüstung ist, und drin ist das nächste schon angefangen. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, was sind das für Schiffe?
Ja, also an der Pier liegt die Tanner Ocean, die hier in Auftrag gegeben worden ist. Ein Schiffstyp, der vielfach hier gebaut worden ist, so das klassische FSG-Roro-Schiff. Etwa zu 90% fertig. An der Pier werden jetzt noch die finalen Ausrüstungsarbeiten gemacht. Fertigstellung im November. Und in der Schiffbauhalle haben die Arbeiten begonnen für einen Auftrag, den wir aus Australien generieren konnten, für die Reederei Sea Road. Ein sehr großes, technisch komplexes Roro-Schiff für den australischen Kunden.
Weitere Aufträge in Sicht?
Ja, weitere Aufträge in Sicht. Ich war gerade in Kanada, habe dort ein Memorandum of Understanding zeichnen können mit einem Kunden von Neufundland, aus Neufundland. Das ist weiteres in der Pipeline, und wir arbeiten sehr, sehr engagiert im Vertrieb. Aber klar ist, Vertrieb im Schiffbau mit einer deutschen Werft und den deutschen Strukturen, mit denen wir arbeiten dürfen und müssen, ist natürlich auch eine Herausforderung. Das ist auch Fakt.
Will der Bund ja gerade als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ein Sondervermögen aufbauen, um Militäraufträge zu das aufzurüsten. Und die Marine erhofft sich natürlich auch einen großen Batzen davon. Ist das etwas, wo Sie auch Chancen sehen, dass Sie sich daran beteiligen, und wenn Sie sagen, wir können auch Kriegsschiffe bauen?
Ja, unbedingt. Wir haben das immer gemacht. Die Werft hat immer Marineschiffe gebaut. Es gibt eine Fokussierung auf die Marinehilfsschiffe. Ich würde mich so ein bisschen distanzieren von dem Begriff Kriegsschiffe, also gerade Kampfschiffe, die schwer bewaffnet sind und eine hohe Integration von Waffensystemen haben. Das sind wir nicht, sondern wir sind diejenigen, die einen Tanker, den Einsatzgruppenversorger, Tender, Flottendienstboote in der Vergangenheit gebaut haben. Und das ist auch unser Fokus. Aber ich denke schon, dass der Bund wird jetzt zusätzliche Marineschiffe beauftragen. Ich gehe fest davon aus, dass er darauf bedacht ist, dass das schnell geht. Denn nur so ist dieses Sondervermögen ja auch zu begründen. Wenn es schnell gehen soll, dann müssen die in Deutschland verfügbaren Kapazitäten mit den Fähigkeiten einbezogen werden. Und da kann und wird keiner an uns vorbeigucken, da bin ich von überzeugt, ja.
Wie wichtig ist die Werft für den Standort? Wenn ich mit Leuten hier in Flensburg rede, dann kennt jeder irgendeinen, der da arbeitet oder hat jemanden in der Familie. Spüren Sie diese lokale Verbundenheit?
Ja, und zwar in einem Ausmaß, wie es mir vorher nicht bekannt war und ich es mir auch ehrlicherweise habe nicht vorstellen können. Ich war vorher an der Kieler Werft, German Navy Yards, für 2 Jahre Geschäftsführer. Dort ist es so, dass die Kieler eine Verbundenheit zur alten HDW haben, aber zu den jetzt auf dem HDW-Gelände ansässigen Unternehmen irgendwie sehr überschaubar. So ist meine Wahrnehmung aus dem Stadtbild. Und hier ist es wirklich anders. Die Werft liegt im Herzen der Stadt, von der Innenförde aus, von überall aus sichtbar. Und die Stadt ist kleiner, und es ist so, wie Sie sagen, jeder hat hier in der Stadt irgendjemanden, der einen Bezug zur FSG hat. Ich finde das sehr schön. Also es gibt dem Betrieb natürlich irgendwie auch Rückenwind. Wir haben hier eine Bedeutung, die auch trägt. Es ist ein großes Interesse an der Werft in der Stadt vorhanden.
Wie viele Leute arbeiten denn aktuell bei Ihnen?
Hier arbeiten gegenwärtig 360 Mitarbeiter und in der Gruppe an beiden Standorten haben wir 650.
Tendenz steigend oder wohin die Reise?
Tendenz steigend. Wir suchen Mitarbeiter. Es ist so ein bisschen darauf ausgelegt, was wir in unserer Businessplanung haben, wenn wir vorausblicken, was wir machen wollen, auch die Marineaufträge berücksichtigt, dann müssen wir in bestimmten Bereichen wachsen. Wir reden hier nicht von einem Wachstum. Wir verdoppeln unsere Mannschaft, aber insbesondere in der Konstruktion werden wir einen Aufwuchs erleben, wenn wir das abarbeiten wollen, was wir in der Pipeline vor uns haben.
Sagt Philipp Maracke, der Chef von FSG und Nobis Krug, hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Die Firma Lürsen in Bremen mit weiteren Standorten, unter anderem in Hamburg, hier hatte sie 2016 Blum und Voss übernommen. Die Werft baut und repariert Megajachten, die die Superreichen dieser Welt in Auftrag geben. Unter anderem kommen die aus Russland. Das war nicht immer konfliktfrei für die Werft. Wie ist denn die Stimmung heute? Wie ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, Friedrich Lürsen?
Ich weiß, dass es immer ein bisschen kritisch gesehen wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein hochinnovativer Schiffbau. Und wir hatten mal den Altbürgermeister Koschnick bei uns zu Besuch und er hat das auch kritisiert. Und dann hat unser Betriebsratsvorsitzender gesagt, Herr Bürgermeister, es kann uns doch gar nichts Besseres passieren, als dass reiche Leute Geld ausgeben und somit das Geld wieder in den Kreislauf kommt und wir super Arbeit haben. Denn es ist natürlich für unsere Mitarbeiter, weil es sehr hochwertig ist, ist es natürlich eine sehr attraktive Arbeit. Sie ist nicht schmutzig, sie ist nicht zu laut, sie stellen etwas Einmaliges her und sie können später, wenn sie am Mittelmeer mit ihrer Familie oder irgendwo Urlaub machen, zu ihrem Enkel sagen, guck mal, und die Tür da oben, die habe ich gebaut. Weil es ist einfach einmalig. Und deswegen für unsere Mitarbeiter eine wundervolle Arbeit. Für uns als Firma interessante Kunden und technisch bringt uns das voran. Und es gibt auch Spin-off zwischen Marineschiffbau und Yachtschiffbau. Hier ist genügend Geld und Leute, die bereit sind, das Geld auch auszugeben für innovative Lösungen, was Abwasser angeht, was Abluft angeht.
Antriebe, Umweltschutz, klimafreundlich.
Umweltschutz, umweltfreundliche Antriebe. Da sind wir ganz vorne auch, was die Sauberkeit der Abgase angeht.
Das wird dann tatsächlich auch eingefordert von den Auftraggebern?
Ja, das ist ihnen ganz wichtig, dass sie eben umweltverträgliche Schiffe haben. Zum Beispiel wird ja durch Ankern oft der Meeresboden beschädigt. Die großen Schiffe haben jetzt ein Positionierungssystem. Das heißt, sie brauchen nicht mehr ankern. Sie können liegen und können ihre Position auf Meter genau halten, ohne einen Anker zu werfen.
Arbeitet die Lürsenwerft auch in diesen Bereichen, was moderne Technik angeht, was umweltfreundliche Antriebe angeht, mit Universitäten zusammen?
Ja, wir arbeiten auch mit Universitäten zusammen und wir arbeiten eben auch mit anderen Firmen zusammen, die da weit sind in der Entwicklung und wir bauen gerade ein Schiff, was seinen Betrieb am Anker und im Hafen quasi völlig umweltfreundlich macht, ohne Emissionen und was auch bis zu 1000 Meilen bei geringer Geschwindigkeit fahren kann. Also wir sind da auf dem Wege, es dauert noch im Moment.
Ist das möglicherweise auch eine Lösung, eine umweltfreundliche Lösung für Kreuzfahrtschiffe?
Da sind die Dimensionen natürlich viel, viel größer. Die fahren auch viel größere Strecken als wir. Da ist das schwieriger, aber ich sag mal, im Kleinen fängt es an. Und wir können vielleicht einer der Vorreiter sein, damit die Kreuzfahrer dann auch immer besser werden. Herr Meyer hat mir mal erzählt, man muss es aber auch mal von der anderen Seite sehen. Wenn die 2000 oder 4000 Leute, die darauf Urlaub machen, alle mit dem Auto in Urlaub fahren würden, dann würden sie viel mehr Emissionen verursachen, als wenn sie auf einem Schiff sind und der fährt die durch die Gegend. Fand ich einen ganz interessanten Aspekt.
Es tut sich viel in Sachen umweltfreundliche Antriebe für Schiffe. Ziel ist, wenn ich das richtig verstanden habe, der Ausstieg aus fossilen Antrieben. Friedrich Lürsen, wann, glauben Sie, wird das geschafft sein? Wann wird die Schifffahrt auf Diesel zum Beispiel verzichten können?
Also wir wissen alle, dass wir alle da was tun müssen, weil wir ja sehen, wie die Welt sich verändert und unser Wetter. Wir arbeiten alle daran und bemühen uns, da vorwärts zu kommen. Aber ich glaube, das wäre eine kühne Aussage. Und ich bin Kaufmann und kein Techniker. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich da nicht genauer werden kann.
Der Werftchef Friedrich Lürsen im Gespräch mit NDR 90,3.
Anlässlich der Branchenmesse SMM schauen wir uns die Situation der Werften in Deutschland an. Und wir wollen nach Mecklenburg-Vorpommern schauen. Dort ist zuständig für den Schiffbau, für die Werften, der Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Mayer. Reinhard Mayer, machen wir zunächst mal eine Standortbestimmung. Werften in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es die Gruppe der MV-Werften. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Die Werft war ja in schweres Fahrwasser geraten.
Zunächst mal schönen guten Tag und auch alle, die jetzt zuhören. Ja, wir hatten eine schwierige Situation zum Jahreswechsel, weil insbesondere durch Corona verursacht die MV-Werften und damit die Genting-Gruppe in Schlingern gekommen sind. Und wir mussten dann sehr schnell uns auf diese Situation einstellen. Zu Beginn des Jahres Insolvenz ist natürlich eine sehr schlechte Nachricht gewesen für die Werftstandorte. Insbesondere Wismar, Rostock, Warnemünde und Stralsund. Aber man kann sagen, es ist gelungen, vor allen Dingen durch einen tatkräftigen Insolvenzverwalter, der eben sehr daran orientiert war, dass man neue Investoren findet, die auch Beschäftigung sichern, dass wir jetzt an allen Standorten Lösungen haben. In Wismar wird TKMS die Werft übernehmen oder hat schon übernommen, aber wird im Jahre 2024 anfangen zu produzieren. Wir haben dort auch im Zuliefererbereich mit der Firma Eppendorf in anderen Bereichen Kunststoff, Medizinprodukte eine gute Lösung gefunden. In Rostock-Warnemünde bekommen wir das Marinearsenal, also der Bund, die Bundeswehr hat das Gelände erworben. Und in Stralsund war ja schon früh klar, dass die Kommune die Flächen kauft und momentan dabei ist, verschiedene Unternehmen dort anzusiedeln.
Das ist interessant. TKMS hat ja auch einen Standort in Kiel. Und es gab vor einiger Zeit Bestrebungen des Mutterkonzerns ThyssenKrupp, die ganze Werftensparte abzustoßen. Das hat man sich aber anders überlegt. Und angesichts der Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Scholz hofft man jetzt auf Aufträge aus der Marine. Da hat sich aber seit der Rede wohl noch nichts getan. Oder wissen Sie Näheres?
Doch, es ist klar, dass es Aufträge geben wird. Wir reden ja auch nicht nur über das Thema Wehrtechnik, wir reden nicht nur über U-Boote, wir reden auch über Überwasserschiffbau bei TKMS im Marinebereich, also im Wehrtechnikbereich, aber wir reden auch über die Kompetenz, die TKMS gewonnen hat beim Thema Munitionsbergung. Dort gibt es ein Ausschreibungsverfahren des Bundes, weil das, was an Munitionsfunden vor allen Dingen in der Ostsee da ist, ist enorm und seit Jahren kennen wir das Problem, haben noch keine Lösung. Und es wäre natürlich auch sehr innovativ, wenn TKMS hier tätig werden könnte. Ich glaube, sie haben gute Chancen und dann kann man auch sehr deutlich machen, dass man was für die Region dann noch zusätzlich macht.
Die Rettung der Werften in Mecklenburg-Vorpommern, das war ein echter Kraftakt, dass man tatsächlich jemanden gefunden hat oder unterschiedliche Interessenten gefunden hat, die die Standorte übernehmen. Das Land war mit Bürgschaften und Krediten dabei bei Genting. Inwieweit bleibt da Geld beim Land hängen, was das Land dann bezahlen muss?
Ja, wir haben natürlich ein Thema, das negativ ist bei allem Positiven, was vor allen Dingen im letzten halben Jahr gelungen ist. Das heißt, wir haben ein zu 80% fertiggestelltes Schiff in Wismar in der Werft, die Global One, also die Global 1. Und wir haben bisher keinen Käufer dafür und niemanden, der sozusagen das fortführen will. Da hat es die größten Bemühungen gegeben. Das ist natürlich eine Situation, die gerade für Schiffbauer ja, sehr ärgerlich ist, wenn man das so weit fertiggestellt hat, führt aber auch dazu, dass durch Bürgschaften, Sicherheitserklärungen durch das Land hier natürlich ein hohes Risiko eingegangen wurde, zwischen 250 und 300 Millionen. Jetzt kann man das noch nicht genau beantworten im Worst Case, wenn das Schiff, was immer noch niemand möchte, am Ende des Tages verschrottet werden sollte, liegen dann beim Land. Das hat auch mit den Schwierigkeiten der Schiffbaufinanzierung zu tun, was wir da an Absicherungen gemacht haben. Das ist natürlich schon ein Schlag ins Kontor.
Reinhard Mayer, in einem Land, was in Sachen Industrie nicht so furchtbar dicht besiedelt ist wie Mecklenburg-Vorpommern, wie wichtig sind die Werften da?
Die haben hohe Bedeutung für die Industriepolitik, auch für die maritime Kompetenz einer maritimen Wirtschaft. Wobei man auch dazu sagen muss, wir haben ja nicht nur die MV-Werften, wir haben die Peene-Werft in Wolgast, wir haben die Neptun-Werft auch in Rostock, wir haben die Thamsen-Werft in Rostock. Das sind ja dann auch Werftunternehmen, die verschiedene Produktionslinien haben. Und wir haben mit Hanse Yachts in Greifswald eines der größten Unternehmen, was im Bereich der Sportboote unterwegs ist. Das soll man an der Stelle nicht unterschätzen, aber ein echter Schiffbauer guckt natürlich auf die großen Pötte, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen flapsig. Und da ist es schon wichtig, diese maritime Kompetenz zu erhalten, einschließlich der Zulieferer.
Wenn man sich über Monate hinweg bemüht, die Arbeitsplätze einer Werft zu erhalten, die in die Insolvenz gegangen ist, kriegt man da als Politiker irgendwann eine Rückmeldung von den Beschäftigten, die ja um ihre Arbeitsplätze gebangt haben, wenn es denn schließlich geklappt hat? Haben Sie irgendwas erfahren von den Standorten?
Ja, ich war natürlich in schwierigen, wie aber auch dann besseren Momenten an den Werftstandorten. Und natürlich war es hart, wenn man in die Augen der Menschen blickt, denen man sagen muss, jetzt ist erstmal die MV-Werften insolvent. Niemand weiß, wie es weitergeht. Man spürt die Unsicherheit. Wir haben ja diese Veranstaltung gehabt, wenn dann ein Insolvenzverwalter kommt, wie wird er sich verhalten? Aber es gab eben auch sehr positive Rückmeldungen, als es gelungen ist, gerade in Wismar, aber auch in Rostock-Warnemünde neue Investoren zu gewinnen. Manchmal auch Momente, über die man lächelt, weil ich kann mich an ein Gespräch erinnern, dass jemand in Warnemünde sagte, ja, Marina Arsenal ist schön, leider kein IG Metall-Tarif, aber öffentlicher Dienst ist ja sehr sicher. Und dann überlegt man so, was eigentlich den Schiffbau so in den letzten Jahren bewegt hat in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann ist natürlich ein öffentlicher Arbeitgeber eine Sicherheit, die es, glaube ich, in vielen Werftbetrieben in den letzten 30 Jahren überhaupt nicht mehr gegeben hat. Also insofern gibt es dann auch zufriedene Gesichter an der Stelle und bekommt das auch ein Stück zurück. Aber ich will auch deutlich sagen, es ist natürlich Aufgabe von Politik auch mit dafür zu sorgen, dass wir da an den Standorten auch Lösungen finden.
Reinhard Mayer, der Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Hamburger Hafenkonzert. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und das war das Hamburger Hafenkonzert für heute mit dem Blick auf die Werften hier im Norden.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
In der kommenden Woche sind wir natürlich wieder für Sie da. Dann dreht sich alles um das Thema Flaschenpost. Anja Kriegoleit.
Wenn das Meer Postbote spielt, kann es mit der Zustellung schon mal etwas dauern. Trotzdem vertrauten Schiffbrüchige, Geheimdienste und Verliebte in früheren Jahrhunderten der Flaschenpost. Und auch Forscher nutzten damals schon Flaschenposten, um mehr über die Meeresströmungen zu erfahren. Dieses Prinzip, hier was reinwerfen und schauen wir mal, wo es hintreibt, dieses Prinzip wird auch heute noch in der Klimaforschung angewandt. Flaschenposten, damals und heute, Gummitiere, die der Forschung helfen und Musiker, die über Message in a Bottle singen, all das in der kommenden Woche im Hamburger Hafenkonzert.
Und damit tschüss, Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagen Dietrich Lehmann
und Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.